Guten Morgen. Ja, ist es nicht schön, dass wir wirklich feiern dürfen, dass wir Gemeinschaft haben dürfen, wie wir ja auch schon mitbekommen haben? Das ist doch etwas, was aufbaut, wenn man feiert, wenn man Gemeinschaft hat, wenn man gemeinsam fröhlich und glücklich ist. War ja eine ganz turbulente Woche, die wir hinter uns haben, ne? So. Das Wetter hat Kapriolen geschlagen. Da war dem einen oder anderen nicht zum Feiern zumute, oder? Einige sind gestorben durch dieses starke Unwetter, das wir hatten. Dann die Fußball-EM. Einige Ergebnisse, die man nicht erwartet hat, wo einige gefeiert haben und andere zu Tode betrübt waren, wie wir Österreicher. Ja, und dann der Donnerstag. Als ich Freitagmorgen aufgestanden bin, eins der ersten Dinge war, den Fernseher einschalten und was ist in Großbritannien passiert. Und dann, mit dem hat keiner erwartet, der die Entscheidung aus der EU auszutreten. Eine historische Entscheidung. Okay, die Mehrheit hat sich so entschieden. Wir treffen ja jeden Tag Entscheidungen. Warum treffen wir Entscheidungen? Weil wir denken, wenn wir uns so oder so entscheiden, dann geht's uns hinterher besser. Keiner trifft eine Entscheidung, weil er meint, ja, ich mache das jetzt so, dann geht's mir schlechter. Wir wollen immer nach vorne. Wir treffen Entscheidungen, weil wir denken, es geht uns besser. Und so auch fast 52% der Einwohner Großbritanniens. Dabei haben die ja schon mal eine Entscheidung getroffen. 1973 in die EU einzutreten. Und wenn wir uns diesen Werdegang mal so vorschauen, 1957 EWG, Vorläufer der EU. England war außen vor. Die haben gar nicht gedacht, dabei zu treten. Deutschland, Italien, Frankreich, Holland, Belgien, Luxemburg, die 6 Gründungsländer. Und dann in den 60er Jahren hat man gemerkt, dass in diesen Ländern der Aufschwung war. Wir sprechen vom berühmten deutschen Wirtschaftswunder. Und auch woanders war der Aufschwung. Und die Engländer waren immer noch außen vor. Da kam die Zeit, wo dann die Protestsongs in England erschienen sind. Die Beatles sind stark geworden. We are living the yellow submarine. Ja, wenn es einem nicht gut geht, möchte man abtauchen. Dann ist man nicht präsent. Dann möchte man sich verstecken, im U-Boot sein. Und den Engländern ging's nicht gut in den 60er Jahren. Große Rezession auf dem Arbeitsmarkt, viele Arbeitslose, viel Armut in England. Und dann 1973 die Entscheidung, wir wollen der EU beitreten und der Beitritt damals noch zur EWG. Da war also schon mal eine Entscheidung. Da war eine Entscheidung, du kannst das erste Bild gerne reinmachen, Jens. Da war eine Entscheidung, etwas zu tun, damit es unserem Land besser geht. Und wenn wir das jetzt sehen, antike Fahrradfahrer, man hat das Gefühl, diese Entscheidung, die jetzt am Donnerstag getroffen wurde, die will so ein bisschen zurückbringen in die gute alte Zeit. Aber können wir Dinge immer zurückholen? Was vergangen ist, ist oft vergangen. Weder mit oder ohne EU kann man den Engländern sagen, wird alles so glatt laufen, wie ihr es gerne hättet. Es gibt Höhen und Tiefen in all unserer Leben. Und ich möchte einen Satz mal sagen, morgen ist heute schon gestern. Den habe ich mal irgendwo gehört, hat mich fasziniert, habe ich mir aufgeschrieben und jetzt fiel er mir wieder ein. Morgen ist heute schon gestern. Was du heute entscheidest, ist morgen Vergangenheit. Aber das steckt doch in uns drinnen. Entscheidungen zu treffen in Hoffnung. Für die Engländer war das sowohl 1973 wie heute eine historische Entscheidung. Aber wie ist das in unserem Leben? Treffen nicht wir auch immer historische Entscheidungen? Wenn dein Arbeitskollege sich für Jesus entscheidet, Güte, wird das eine historische Entscheidung sein. Und dass du dich für Jesus entschieden hast, war das eine historische Erscheinung, Entscheidung. Und vielleicht sogar die Entscheidung von dir, heute Morgen in diesem Gottesdienst zu sein. Vielleicht nimmst du einen Satz mit, der dich verändert. Und dann war diese Entscheidung, heute Morgen hier zu sein, für dich eine historische Entscheidung. Und manchmal kann meine Entscheidung auch das Leben von anderen verändern. Ich entscheide mich, Zeugnis zu geben. Und das Leben eines anderen wird verändert. Wir können die Tragweite unserer Entscheidungen gar nicht messen. Wir entscheiden oft aus dem Bauch heraus. Aber was wirklich danach kommt aufgrund unserer Entscheidungen? Gestern Abend habe ich noch gelesen, dass es schon eine Unterschriftsliste gibt in Großbritannien, wo 2 Millionen Briten sagen, sie wollen eine neue Abstimmung. Hilfe, was haben wir gemacht? Und das ist ja so oft, da triff ich heute eine Entscheidung und morgen sage ich, oh nein, wie hab ich das nur gekonnt? Manchmal ist es besser, wenn wir nicht alles verändern. Manchmal sollten wir lieber für etwas eintreten, als etwas kritisieren. In Hosea im 10. Kapitel habe ich eine Bibelstelle gefunden. Pflanzet Gerechtigkeit, dann sollt ihr dementsprechend auch gute Früchte ernten. Ja, natürlich. Ich kann sagen, die Früchte im Garten des anderen sind schöner. Grundsätzlich, ne? Und wenn ich zurückdenke, Altes Testament, der König Ahab, der hat gesagt, du, der hat aber einen schönen Weingarten. Und da hat er im Endeffekt umbringen lassen, weil er seinen Weingarten wollte. Die Früchte im Garten des anderen sind immer schöner. Aber jetzt muss ich mich wiederum entscheiden, will ich mehr, macht das im Endeffekt mich glücklich? Oder fange ich vielleicht einfach an, in meinem Garten mal was anderes zu pflanzen? Und hier der Hosea, pflanzet Gerechtigkeit, dann wird ihr dementsprechend auch gute Früchte ernten. Und dann geht's weiter, erschließt euch neuen Ackerboden, denn jetzt ist die Zeit, da den Herrn zu suchen, damit er kommt und euch mit Gerechtigkeit überschütten wird. Aber das ist nicht der Trend. Denn wenn ich heute etwas pflanze, dann muss ich warten, bis etwas wächst. Und warten ist nicht unser Ding. Wir haben dieses Jahr zum ersten Mal gelbe Zucchinis im Garten gepflanzt. Und ich freue mich schon so richtig, wenn die ernten. Du, aber ich bin mittlerweile, bevor ich ins Bett gehe, immer noch eine Stunde im Garten Schnecken am Einsammeln. Weil die wollen auch gerne gelbe Zucchini. Du, das ärgert mich. Aber wenn ich die will, dann muss ich das eine tun. Wir wollen so gerne Abkürzungen. Und jetzt kannst du mal das zweite Bild zeigen. Ja. Da gibt's Kreisverkehre in unserem Leben. Und da sollten wir auch mal einen Bogen machen. Und da sollte eine Entscheidung auch so sein. Ach so, das Bild ist noch nicht da. Gut, okay. Kommt aber, Jens, oder? Wunderbar. Ja, das ist es. Jetzt sind wir wieder beim Thema. Da müssen wir warten. Ihr und ich. Macht nichts, wir haben ja Zeit. Der Grill ist noch nicht an, Güte, oder? Siehst du also alle Zeit der Welt. Und schaut mal, kaum war der Austritt bekannt gegeben, dass sich die Briten so entschieden haben, was passierte? Du hörtest viele andere Politiker, jetzt aber mal hopp, jetzt schnell, wenn schon, denn schon, zügig durchziehen. Ja, und wenn ich denke, dass vielen vielleicht diese Entscheidung gar nicht gefallen ist, da hilft auch hinterher nicht unbedingt Eile. Manchmal müssen wir geduldiger werden. Also, ich sage euch das Bild. Kann das nächste Bild kommen dann danach? Das dritte? Das Bild, das ich euch jetzt zeigen wollte, ihr kennt einen Kreisverkehr. Das ist ein Bild mit einem Kreisverkehr, wo einer quer über das Blumenbeet gefahren ist und so eine Spur drinnen ist. Und das ist das, was wir manchmal oft haben in unserem Leben. Wir wollen Abkürzungen nehmen. Wir wollen Entscheidungen treffen, die schnell reifen, die schnell kommen. Aber es ist die Frage, ob das immer die besten Entscheidungen sind. Ja, das ist das dritte Bild. Das ist wunderbar. Das ist nämlich auch eine Entscheidung. Schaut ihr, wir lesen in 1. Korinther 13, im 13. Vers. Kennt ihr alle den Vers? Auswendig, sicher. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei bleiben. Die Liebe aber ist die größte. Auch da treffen wir Entscheidungen. Glaube. Glaube ist für viele heute eigentlich nur noch ein Leben nach bestimmten ethischen Vorstellungen, nach Moralvorstellungen. Ja, ich glaube. Ja, klar. Ich glaube auch, dass 5 Pfund Rindfleisch eine gute Suppe gibt. Na? Aber was ist wirklich Glaube? Hoffnung. Ja, irgendwann muss es ja besser werden. Wenn wir jetzt aus der EU austreten, dann, wenn ich erst das habe, dann. Natürlich leben wir unsere Entscheidungen auch nach solchen Gesichtspunkten. Aber in all dem sagt uns hier 1. Korinther 13, was wird bleiben? Die Liebe ist die größte unter ihnen. Und die wird bleiben. Und wenn wir Entscheidungen treffen, wie diese alte Frau, sich zu verschenken, und wenn es nur ein angebissener Apfel ist, kann auch lecker sein. Wenn wir Entscheidungen treffen, die von der Liebe bestimmt sind, dann treffen wir gute Entscheidungen. Ich bin jetzt mal ganz frech, Bruder. Wenn du dich entschieden hast, mit deinem Arbeitskollegen zu reden, weil schließlich und endlich bist du hier Gemeindeleiter und würdest dir wünschen, dass hier die Gemeinde richtig gut wächst, war das eine falsche Entscheidung. Aber wenn du ihn liebst und sagst, ich würde so gerne, dass er mit mir im Himmel ist, dann war das eine Entscheidung aus Liebe. Dann war es die richtige Entscheidung. So, das war die Einleitung. Unser Predigttext steht eigentlich ganz woanders und der steht in Sprüche im 21. Kapitel. Ich lese erst mal aus Luther und dann lese ich noch aus einer guten Nachrichtübersetzung. Herr Luther sagt, des Königs Herz ist in der Hand des Herrn wie Wasserbäche, er lenkt es, wo er will. Einen jeglichen dünkt sein Weg recht, aber der Herr prüft die Herzen. Und in der modernen Übersetzung, wie ein Wasserlauf ist das Herz des Königs in der Hand Gottes. Er lenkt es, wohin er auch immer will. Der Mensch hält alles, was er tut, für gut, doch Gott prüft das Motiv. Ist es nicht so, Wir wollen immer gerne alles richtig machen. Weil wenn wir es falsch machen, stehen wir abseits, oder? Ja? Und so möchten wir gerne alles richtig machen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mittlerweile gelernt, das gelingt mir nicht. Das gelingt mir immer öfter nicht, interessanterweise. Natürlich gibt's dann auch zwischendurch Dinge, die macht man richtig. Aber zum Beispiel es allen Menschen recht zu machen, das ist eine Kunst, die keiner kann irgendwo. Das ist mir klar. Aber wisst ihr, manchmal gelingt es mir noch nicht mal, mir selbst das recht zu machen. Und dann stehen wir da. Da sind wir unzufrieden mit dem, was wir tun. Okay, ja, Selbstschuld. Du hättest mehr Zeit da rein investieren müssen. Hättest dich besser vorbereiten müssen. Du hättest merken müssen, dass Frau Meier Probleme hat. Und. Dann kommen alle diese Entschuldigen auch in uns herein, warum Entscheidungen, die wir getroffen haben, manchmal falsch laufen. Ja, im Rückblick, ich hätte mehr Zeit für meine Kinder investieren müssen. Ich hätte mehr Zeit mit meiner Frau investieren müssen. Ich hätte das nächste Mal. Kennt ihr das? Ein jeglicher, sagt hier Sprüche 21 im zweiten Vers, ein jeglicher dünkt sein Weg recht. Naja, Luther eben, der Weg eines Menschen ist gerade in seinen eigenen Augen. Auch im Kontext kommt das genauso rüber. Aber wenn wir uns da mal hinsetzen und überlegen, dann kommt doch in uns so auf, das stimmt doch nicht. Ich entdecke doch, wo ich Fehler mache, oder? Nee, nicht immer. Aber zurückblickend entdecke ich immer wieder, okay, das hätte ich anders machen sollen. Andere Entscheidungen wären besser gewesen. Und wenn dir dann irgendeiner mal das sagt, ja, ich habe in meinem Leben alles richtig gemacht, dann winken wir ab, weil wir wissen, kann eigentlich nicht sein. Also wir wissen, dass wir da Fehler haben. Wieso sagt uns jetzt Gottes Wort, an jedem Mensch, Luther sagt an jedem Mann, dünkt sein eigener Weg richtig. In dem Augenblick, wo wir eine Entscheidung treffen, treffen wir die ja nicht gegen uns. Wir treffen sie für uns. Und da denken wir, jawohl, das ist richtig. Und 24 Stunden später sammeln wir Unterschriften gegen unsere eigene Entscheidung. Und können sie manchmal nicht wieder revidieren. Wisst ihr, wenn ich die Einleitung nochmal nehme, Gott weiß sehr wohl, dass wir immer wieder falsche Entscheidungen treffen. Aber wisst ihr, das ist ihm gar nicht so wichtig. Ihm ist wichtig, wie dein Herz war, als du eine Entscheidung getroffen hast. Denn es steht ja, der Mensch hält alles, was er tut, für gut, doch Gott prüft die Motive. Manchmal sind wir so in Lebenszwängen eingebunden, so in einer Spur, die wir gar nicht verlassen, und dann treffen wir eine Entscheidung, weil das Leben so ist, und hinterher merken wir, war die falsche Entscheidung. Aber du hast diese Entscheidung von reinem Herzen getroffen. Und heute Morgen möchte Gott dir sagen, auch wenn du zurückblickst und sagst, ich habe viele falsche Entscheidungen in meinem Leben getroffen, bist du deswegen nicht weniger geliebt. Nicht so viel weniger geliebt. Gott hat dein Herz gesehen, als du dich entschieden hast. Manchmal treffen wir allerdings auch Entscheidungen aus den falschen Gründen. Weil wir die Größten, die Schönsten, die Schnellsten, die Besten sein wollen. Weil wir über den anderen herrschen wollen. Das sind Entscheidungen, die immer aus Stolz herauskommen. Und ihr wisst, ich habe bei euch darüber schon gepredigt und bestimmt viele, viele andere Prediger auch, dem Stolzen widersteht Gott. Es dreht sich also nicht darum, welche Entscheidungen du triffst. Es dreht sich immer daraus, was dein Motiv ist, wie deine Entscheidungen getroffen werden. Wenn ich in meinem Leben zurückdenke, dann habe ich viele falsche Entscheidungen getroffen. Aber ich glaube trotzdem, dass ich einen Weg gegangen bin, wie Gott ihn auch wollte. Dass Gott da was hineingelegt hat. Auch der Dienst, den ich so lange Jahre im Bereich der Jugendarbeit gemacht habe. Ich glaube, das war gewollt von Gott. Wie sich alles entwickelt hat, ist immer eine andere Geschichte. Und wir halten manchmal an diesem einen kleinen Detail fest. Und dann werden wir traurig. Dann werden wir frustriert. Oh, guck mal. Ich gehe zurück zum Brexit. Damals, 1973, haben die Engländer gesagt, wir wollen's besser haben. Also rein in die EWG. Jetzt haben sie gesagt, wir wollen's besser haben. Also raus. Immer momentan Situationen. Was wünscht Gott sich von uns, wenn wir Entscheidungen treffen? Wir können über diesen Brexit unendlich viel Statistiken lesen. Die Jungen waren eher dagegen, die Alten eher dafür. Die Stadt war eher dafür, das Land war eher dagegen. Und. Hunderte Statistiken. Aber in all den Statistiken, die ich mir so angeschaut habe und gelesen habe, hat mir eine Statistik gefehlt. Wie viele Leute haben Gott gefragt, was sie tun sollen? Es taucht in keiner Statistik auf. Es wäre das Wichtigste gewesen im Bereich Entscheidungen. Gott, was willst du? Wenn wir auf unser Leben zurückblicken, entdecken wir, unser Leben hat manchmal Abzweigungen, wo wir sie uns nicht gewünscht haben. Manchmal hätten wir Kurven fahren müssen und sind geradeaus gebrettert über so eine Verkehrsinsel. Manchmal hätten wir uns verschenken sollen und haben zurückgehalten. Manchmal sind wir andere Wege gegangen, als Gott sie uns in Aussicht gestellt hat. Und dann haben wir gedacht in diesem Moment, und jetzt kommt der Vers 2 zum Ausdruck, ja, mein Weg ist richtig. Im Rückblick sehen wir, es war eine Abzweigung. Und jetzt kommt Gott und sagt, auch wenn du Kurven gefahren hast, auch wenn du Abzweigungen gefahren hast, auch wenn es nicht der ursprüngliche Weg war, ich stehe zu dir. Ist das nicht schön? Dann mache ich einen Fehler, vielleicht sogar einen Lebensfehler. Und Gott legt mir seinen Arm um die Schultern und sagt, hallo, hey, dein Weg war krumm. Aber ich stehe zu dir. Ich habe deine Motive gesehen. Und dann entdecken wir aus dieser Sicht heraus, dass wir doch sehr viele Entscheidungen getroffen haben, die Entscheidungen waren, die Gott für unser Leben wollte. Und mich macht das glücklich, dass ich immer wieder auch Entscheidungen treffen durfte, die Gott von meinem Leben wollte. Ich merke da keine Verdammnis. Vielleicht merke ich ab und zu so ein bisschen Traurigkeit im Himmel über mich, weil Gott sich viel bessere Dinge gewünscht hätte, als meine Entscheidungen dann zu Wege gebracht haben. Aber ich merke nie Verdammnis. Ich merke, auch in meinen Umwegen weiß er genau, was ich brauche. Und wenn es nur ein Gottesdienst wird, wo gefeiert wird, dann brauche ich das heute. Und dann schenkt ihr mir den heute. Ich lebe ja im Moment mehr oder weniger vom Krankengeld. Und wie gesagt, wir haben gerade so ein bisschen im Garten gemacht. Und dann war eine Entscheidung bei uns fällig. Ja, wir wollten gerne das noch verschönern. Aber, tja, ungefähr 150 Euro können wir uns eigentlich nicht leisten. Und dann haben wir eine Entscheidung getroffen, es trotzdem zu tun. Gegen allen Verstand. Wisst ihr, was wir erlebt haben? Gegen allen Verstand hatte ich einen Dienst, der unentgeltlich war, und die drücken mir trotzdem 150 Euro in die Hand. Da habe ich mir gedacht, wow, Gott kümmert sich sogar darum, ob ich einen schönen Garten haben will. Das ist doch gelebte Liebe von unserem Papa im Himmel, oder? Natürlich darf ich meinen Verstand nicht immer so ausschalten. Ich muss auch ein guter Haushalter sein, sagt uns Gottes Wort auch. Ich darf aber auch mal Gott vertrauen, dass er sich auch in den Dingen, die ich nicht erwarte, als mein Versorger, als mein Ich bin für dich, mein Kind, erweist. Weil er mein Herz sieht. Ja, immer wieder müssen wir unseren Weg, den wir gehen, überprüfen. Und auch von Gott überprüfen lassen. Gott, ist das noch mein Weg, auf dem ich gehe? Gelegentlich muss ich umkehren. Gelegentlich muss ich einen Stopp setzen. Gelegentlich muss ich anfangen, meine Kurven zu begradigen. Und immer wieder darf ich staunen, wie er mir dabei hilft. Kommen wir zum Vers 1. Ich habe bewusst den Vers 2 als erst draufgenommen. Der Vers 1 spricht vom Herz des Königs. Wir gehen davon aus, der König weiß, was er tut, oder? Schließlich ist er der König. Naja, nicht immer war das so. Die Geschichte sagt uns auch, nicht immer ist das so. Wenn ich Entscheidungen sehe von Diktatoren, die wir in der Welt hatten, dann waren die oft nicht weise, nicht gut. Aber wir gehen vom klassischen Bild eines guten Königs aus. Und gerade in der Zeit, in der das Alte Testament auch geschrieben wurde, können wir davon ausgehen, dass so ein König zumindest vom Bildungsstand her höher war. Dass er klüger war nach menschlichen Maßstäben. Dass er mehr Wissen hatte und deswegen vielleicht auch anders und gezielter Entscheidungen treffen konnte. Und in diesen Kontext hinein spricht jetzt hier der Sprücheschreiber Salomo selbst König. Wie ein Wasserlauf ist das Herz des Königs in der Hand Gottes. Er lenkt es, wohin er will. Das verstehen wir eigentlich auch nur im Hinblick auf das, was wir gerade so die letzten Jahre vermehrt an Wasserkatastrophen erlebt haben. Och, der kleine Bach hier. Ja, und dann wird der kleine Bach zum reißenden Fluss und reißt Häuser und Straßen und Autos und alles weg. Und ihr hier an der Elbe, euch muss ich nicht erzählen, was Wasser alles anrichten kann. Wie oft war unten eure Altstadt unterflutet? Und ihr wart mittendrin, habt's erlebt. Ich entdecke verschiedene Herzen, die wir mit Wasserbächen vergleichen können. Da gibt es Wasserströme, die bewegen sich so träge, so langsam, so schleppend. Das ist manchmal entmutigend, wenn ich schnell vorwärts will und dann nur so einen ganz langsam fließenden Fluss habe. Kommt nicht richtig. Und manchmal, ich sehe jetzt wieder nur das Äußerliche, mag ich das gar nicht, wie ich ticke, mein Herz, dass ich vielleicht immer alles in Frage stellen muss, dass ich immer alles überprüfen muss, dass ich manchmal nicht mitkomme mit dem, was so um mich herum passiert. So mein Herz, das ist so ein träge, fließender, vielleicht sogar schmutziger, brauner Fluss. Dann sehe ich einen anderen Strom, der fließt rasch, plätschernd, lebendig. Das bin ich, wenn ich Mama Gott vorauseile. Ja? Quirlig, ah, das ist alles schön. Ja, und aber vielleicht bin ich das gar nicht. Vielleicht will ich das nur sein. Vielleicht möchte das Gott gar nicht für mein Leben. Aber dann bin ich so ein Wasserfluss. Ich horch auch gar nicht auf die Mahnungen des Heiligen Geistes, doch jetzt mal ein bisschen langsamer zu machen. Mal an deine Gesundheit zu denken. Nee, Ärmeln hoch. Ich, Burnout, ich doch nicht. Entdecken wir uns? Manchmal sind wir auch so ein richtiger Gebirgsbach. Zack, dann geht's 80 Meter in die Tiefe. Das schäumt, das tschischt. Keiner kann uns aufhalten. Allen Wasserläufen, ob's der langsame, ob's der schnelle, ob's der gigantische, ob's der Wasserfall oder was auch immer es ist, hat eins gemeinsam. Sie werden gespeist von einer Quelle. Ohne geht's nicht. Und jetzt fragen wir uns doch, welche Quelle speist mein Wasserstrom? Meistens ist es ja so eine Quelle in den Bergen. Was wäre ein Wasserstrom, wenn die Quelle versiegt? Was wäre eure Elbe, wenn die Quelle versiegt? Die Niagara-Fälle könnt ihr euch vorstellen. Es gab einen Tag, mitten in der Nacht, da sind die Leute, die am Niagara-Fall gewohnt haben, aufgewacht, weil es plötzlich Totenstille war. Die Fälle waren verschwunden. Da ist kein Wasser mehr geflossen. Ja, was glaubst du, wie die geguckt haben? Wie die dahin gelaufen sind, was ist los? Folgendes ist passiert. Am Auslauf des Eriesee, der den Niagara speist, haben sich Eisschollen aufeinander getürmt und eine natürliche Barriere geschaffen. Und nachdem das Wasser weg war, kam nichts Neues nach. Und selbst solche gewaltigen Wasserfälle wie die Niagara-Fälle waren tot. Wenn wir Entscheidungen treffen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir immer wieder mit frischem Wasser gespeist werden. Von der Quelle. Was ist die Quelle? Deswegen ist es gut, wenn wir im Gottesdienst sind. Deswegen ist es gut, wenn wir in Gebetsstunden sind, wenn wir in Bibelstunden sind, wenn wir unsere Bibel lesen zu Hause. Weil das ist die Quelle in uns, die uns speist. Und dann kann ich meinen Zweck erfüllen, kann ich meine Entscheidungen richtig treffen. Ich sehe einen zweiten Punkt über die Ströme des Wassers. So ein Fluss hat seine Aufgabe, bei jedem Wetter zu erfüllen, oder? Die Elbe kann nicht sagen, hey, heute ist Sonnenschein, da will ich mich mal in die Sonne legen und ich fließe einfach nicht. Gibt's das? Unsere Aufgabe als Christ, bei jedem Wetter zu erfüllen, ist auch eine Entscheidung. Eine Entscheidung, treu im Glauben zu sein. Um dich herum kannst toben. Um dich herum Möchtest du gerne andere Entscheidungen treffen?
Der Fluss erfließt und fließt.
Ich würde euch mal raten, geht doch mal wieder an der Elbe spazieren. Setzt euch hin und betrachtet nur mal eine Stunde lang, wie dieser Fluss fließt. Und dann frag Gott, wie möchtest du, dass ich fließe? Unaufhörlich. Manchmal sind uns unsere eigenen Gefühle im Weg, wenn wir fließen. Manchmal ist uns unser Intellekt im Weg, wenn wir fließen. Ich fließen? Ich bin nur ein Bächlein. Ich bin nur ein schmutziges Bächlein. Hier sind wir bei derselben Entscheidung, wie wir im Vers 2 betrachtet haben. Das ist nicht wichtig. Deine Entscheidung, ob du fließen willst, ist wichtig. Und wisst ihr, noch etwas beobachte ich an Wasserbächen. Irgendwann enden sie alle im Ozean. Und ich vergleiche jetzt diesen Ozean, wo alle Wasserbäche enden, mal mit dem unendlich großen Meer der Liebe Gottes. Und das heißt, alles, was ich tue, alles, was wir tun dürfen, soll ein Ziel haben. Das große, unendliche Meer der Liebe Gottes. Das ist der Schlüssel für unsere Entscheidungen. Das ist der Schlüssel, ob ich rein oder raus will. Wollen wir unser Herz von Gott leiten lassen? Wollen wir das tun, was er will? Wollen wir vor der nächsten Brexit-Entscheidung unseres Lebens Gott fragen, was möchtest du von mir? Und wollen wir uns heute schon entscheiden, einverstanden zu sein mit den Wegen, die Gott uns führen will? Das sind Fragen, die müssen wir uns stellen. Wisst ihr, wenn so ein Fluss fließt, dann ist es unmöglich, dass das Land, das er durchfließt, nicht erquickt. Wenn Gottes Liebe durch unser Leben fließt, ist es unmöglich, dass du nicht selbst erquickt wirst. Schaut, wir feiern heute Abend mal. Das ist die Liebe Gottes, die durch unser Leben fließt. Und da dürfen wir uns heute dran erinnern. Oh, ich bin nicht würdig. Halleluja, doch. Weil du hast eine Entscheidung getroffen, Jesus Christus, ich will dir folgen. Und diese Entscheidung hat Gott akzeptiert und gesagt, ja, mein Kind. Und jetzt ist nicht wichtig, ob du Wüsten durchlaufen hast als Strom. Es ist nicht wichtig, ob du zwischendurch mal eingefroren warst. Es ist auch nicht wichtig, ob du mal eine Hü-Hot-Entscheidung getroffen hast, rein und raus. Es ist nur wichtig, dass dein Ziel nach wie vor der Ozean der Liebe Gottes ist. Und deswegen dürfen wir zum Mahl kommen. Deswegen dürfen wir uns aufmachen. Deswegen dürfen wir sagen, das ist für mich heute Morgen Erfrischung für Geist, für Seele und für mein Leib. Danke, dass du dich zu mir gestellt hast, egal wie meine Entscheidungen sind. All die falschen Entscheidungen, die wir getroffen haben, haben oft ja auch andere beeinflusst. Und das Abendmahl bietet uns so eine Chance, auch die falschen Entscheidungen, die gegen uns getroffen worden sind, vor Gott zu bringen und im Meer seiner Liebe auch versenken zu lassen. Nämlich die Entscheidung, ich vergebe. Ich vergebe mir selbst, Ich vergebe den anderen. Ich will mitströmen in dem Meer seiner Liebe. Das wünsche ich uns. Das möchte ich uns mitgeben. Könnt ihr Amen sagen?